ZF Future Starters. Der MOVE-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Technologiekonzern ZF.
MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast. Hier neben mir heute wieder einmal mein Ressortleiter und Chef Patrick Lang.
Hello.
Bei der Elektromobilität im Auto, das ist ja irgendwie das eine. Aber ich finde es ehrlich gesagt so richtig spannend, wenn es so richtig groß wird. Und damit meine ich jetzt nicht SUVs.
Nee, richtig groß.
Die einen oder anderen wissen auch, dass ich jetzt nicht so der SUV-Fan bin. Sondern ich meine so wirklich groß, so LKW groß. Und in Sachen LKW und Elektro-LKW vor allem gibt es ja immer mehr Produkte, immer mehr Fahrzeuge, die gerade auf den Markt kommen. Und immer mehr Hersteller, die sich da irgendwie auch in diese Richtung hinbewegen. Und einen der Menschen, die hinter einem solchen LKW stehen, haben wir heute hier, Tilman Morlock. Der ist nämlich Projektleiter für den E-Actros, also der E-Variante des Mercedes-Actros. Und mit dem wollen wir heute sprechen über die Technik, die Ziele und vor allem auch, was ich am spannendsten finde, die Herausforderungen, so ein LKW zu elektrifizieren. Und vor allem auch, was es mit so einem Unternehmen macht, wenn man das versucht, von diesem klassischen Diesel-Thema rüber zu hieven in die Transformation zur CO2-freien Logistik und wie das alles funktioniert. Deswegen, Tilman, schön, dass du da bist, dass wir dich hierher in unser Studio locken konnten.
Hallo zusammen. Ja.
Herzlich willkommen.
Und kannst du dich vielleicht zu Beginn selber mal noch kurz vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast, weil du hast ja auch eine illustre Vergangenheit. Und ja, wer bist du, was hast du bisher gemacht?
Ja, Tilman Morlock, ich bin der Projektleiter des E-Actros 600 bei Daimler Truck. Und du sagst illustre Vergangenheit, ja genau, also ich war mal früher bei den kleineren Fahrzeugen, beim PKW.
Bei den ganz kleinen warst du.
Und sogar bei den ganz kleinen, ja, also mal bei Smart Getriebe gemacht in langer Vergangenheit, dann als Entwicklungsprojektleiter für den Smart Electric Drive und dann später eine Nummer größer Entwicklungsprojektleiter für den EQC. Und dann wird es noch eine deutliche Nummer größer und das ist jetzt eben der E-Actros 600. Seit 2020 bin ich bei Daimler Truck.
Für alle Nerds bei den Zuhörern kann man ausrechnen, ob sich Electric Smart zu EQC verhält wie EQC zu E-Actros. Das wäre mal, eine spannende Frage.
Wahrscheinlich so eine Funktion, die ansteigt und die Frage ist, dann danach kommt dann ein Flugzeugträger wahrscheinlich.
Also dann treffen wir uns wieder auf jeden Fall. So viel möchte ich dann schon mal ankündigen.
Der elektrifizierte Flugzeugträger, Entschuldigung, das wow.
Ja, so weit
lass
sind
uns
wir
bei den Praxen
noch
bleiben,
nie in den ersten Minuten eines Podcasts abgedriftet. Willkommen zur BEV-Entwicklung zurück. Und du bist da schon eine Weile tätig und das ist ja gerade im Anfang ja nicht immer einfach mit den ganzen Petrolheads, die es halt da so gibt, sowohl PKW, aber eben auch bei LKW. Ja. Ja. Also du steuerst von einem Kampf in den anderen, könnte man jetzt überspitzt sagen. Warum tut man sich sowas an? Oder ist es gar nicht so schlimm?
Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Ja, es ist ja auch die Begeisterung an dem neuen Thema. Man muss vielleicht schon ein bisschen dafür gemacht sein, dass man immer so ein neues Thema, ein heißes Eisen angreift. Aber vielleicht kann ich mal kurz so nochmal zurückgehen. Beim PKW habe ich erlebt, wie wir über 10 Jahre die Transformation vom Benziner und Diesel, also vom Verbrennungsmotor, zum Elektrofahrzeug oder zu, sag mal, dem neuen Thema gemacht haben. Und die ist noch lange nicht abgeschlossen. Das wird noch sicher lange weitergehen. Und warum das so schwierig ist, habe ich mir oft Gedanken gemacht drüber, hängt sehr viel damit zusammen. Wir haben jetzt seit 130 Jahren Verbrennungsfahrzeuge immer weiter optimiert. Und wir haben nicht nur die Fahrzeuge optimiert, sondern die Fahrzeugarchitektur hat auch unsere Organisation optimiert. Also unsere Organisation ist ein Spiegelbild von der Fahrzeugarchitektur ein Stück weit. Und wenn wir jetzt plötzlich mit so einem Bruch kommen bei der Technologie, wo so ein zentrales Element wie der komplette Antrieb praktisch komplett anders ist, das ist ja nicht nur, ich nehme den Verbrenner raus und mache einen E-Motor rein, sondern plötzlich habe ich so eine große Batterie, aber einen ganz kleinen E-Motor und andere Steuergeräte. Und also allein jetzt, wenn wir unseren Truck angucken, wir haben 48 MITUG, also Hauptkomponenten, also größere Steuergeräte oder Hochvoltkomponenten neu entwickelt für das neue Fahrzeug. Das heißt, dass ich für jede einzelne Komponente brauche ich ein ganzes Team oder Abteilung, um das zu entwickeln. Und wenn ich jetzt natürlich eine Organisation so aufgestellt habe, dass die so optimiert auf ein Verbrennungsfahrzeug ist, dann ist es echt schwierig, mit solchen Leuten dann quasi plötzlich sowas anders zu machen, weil dann der eine hat plötzlich gar keine Funktion mehr und der andere hat viel zu viel zu tun. Ja. Das habe ich beim PKW über 10 Jahre erlebt. Beim Truck hat es später gestartet, aber ging sehr viel schneller, überraschenderweise. Ja. Also vielleicht ist man ein Stück weit pragmatisch beim Truck, aber die Not war dann auch vielleicht mehr da.
Größer.
Ich meine, da wo wir jetzt sind in der Firma, plötzlich sagt keiner mehr, das brauchen wir doch nicht oder so, sondern alle sind begeistert und stolz drauf auf den eActro 600, wie wir den jetzt vorgestellt haben, Truck of the Year gewonnen haben und so weiter. Ja.
Was auch cool ist, Glückwunsch an der Stelle. Aber dennoch, wenn du sagst, dass ihr euch diese Transformation widmet, im Moment verkauft er ja noch vorrangig, weil der eActro 600 ist jetzt gerade erst angelaufen in der Produktion, aber ihr verkauft ja immer noch vorrangig Diesel. Ja. Auf mehr oder weniger dem gleichen Chassis in allem. Aber wenn du jetzt sagst, ihr werdet ja nicht eure Mannschaft verdoppelt haben auf einmal, um trotzdem noch neue, keine Ahnung, Verdichter, Einspritzdüsen und Co. weiterzuentwickeln für die Diesel-Variante, sondern ist das dann alles Legacy-Stuff? Also irgendwie Maschinen, Geräte, Komponenten, die von den alt sind, weil ihr jetzt allen Fokus auf das neue elektrische lenken müsst? Oder wie läuft das?
Ja, also wir haben natürlich immer noch die Verbrennerwelt und die wird noch eine ganze Weile auch laufen. Und dazu parallel die neue Welt zu bringen. Und das ist tatsächlich, also ich sag mal, manche Bereiche kann man transferieren, manche Bereiche braucht man noch voll so. Und dann muss ich aber andere aufbauen. Also es gibt natürlich Spezialisten, Beispiel für Batterien, die hat man vorher nicht gehabt und nicht gebraucht und plötzlich sucht man die auf dem Weltmarkt und braucht die Leute ganz dringend, ja. Also der Transformationsprozess ist nicht einfach, ist aber auch ein Stück weit das Spannende daran. Ne?
Jetzt gibt es neben der Batterie noch eine andere Größe, die, du hast schon gesagt, du bist nicht der Experte für die Brennstoffzelle, aber die ist ja nun mal auch da. Irritierenderweise ist E-Fuels gar nicht so das Riesenthema hier, obwohl das bei den Pkw ständig irgendjemand aus dem Eck schreit.
Ich glaube, bei Pkw geht es am Ende ja dann doch bei vielen Leuten weniger ums Geld als weil sie offiziell das zugeben wollen.
Ja. Man will halt lieber den Sportwagen weiterfahren.
Sehr, sehr guter Punkt, Luca, finde ich. Also beim Pkw ist natürlich so, wir alle fahren Pkws, die völlig viel zu stark sind, die Leistungen haben, die wir nie brauchen. Wir könnten auf einer Rennstrecke fahren und wir haben es gern vielleicht, aber wir brauchen es nicht wirklich. Bei einem ein Spediteur ist natürlich komplett anders unterwegs. Der guckt, was brauche ich, um die Transportaufgabe zu erfüllen. Und am Ende muss ich das Thema rechnen. Ja. Und deshalb wird er auch drauf schauen. Und deshalb auch die Frage, das war vielleicht die Frage dahinter so quasi, was ist besser, Brennstoffzelle oder Batterieelektrisch?
Genau, oder wo vielleicht siehst du einen Anteil, einen Share von Brennstoffzelle im Gesamtmarkt gegenüber elektrische Mobilität im Nutzfahrzeugbereich.
Genau, und da denke ich halt, wenn wir das vom Kunden her denken, der Kunde will für sein Use Case das passende Gerät und dann am billigsten.
Also es ist mehr zahlengetrieben und gar nicht ideologisch.
Genau. Und das merken wir, und das finde ich beim Truck ist tatsächlich deutlich mehr. Und deshalb war vielleicht auch die Transformation ein Stück weit schneller. Weil wenn ich mal einsehe, dass das bessere Produkt ist, geht es deutlich schneller, als wenn ich emotional an einem V8 hänge oder irgend so ein
mit
Thema.
Mit blanker Logik kann man den Leuten nicht kommen.
Aber vielleicht noch zum Thema, also Wasserstoff versus batterieelektrisch. Ich bin natürlich am effizientesten immer mit batterieelektrischen unterwegs.
Klar.
Ich habe aber natürlich schon irgendwo Limits, wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Fahrer in der Kabine, die Two-Shore durchfahren sollen oder ich wechsle vielleicht sogar die Fahrer, aber Hauptsache der Truck fährt weiter irgendwie, dann muss ich schnell nachladen und wenn mir das wert ist, dass ich dann halt, wenn ich auf die Dreiviertelstunde nachladen nicht warten kann und möchte dann Wasserstoff in Bruchteil der Zeit tanken, dann ist natürlich sowas das Richtige. Vielleicht auch beim Superschwerlasttransport, wo ich einfach irgendwie vielleicht mit einem Tanklaster hinfahren können muss und dann mal nachtanken, weil er eben eine Yacht im Schlepptau hat oder einen großen Stromgenerator oder was auch immer so Superschwerlastthemen sind. Ich glaube, es gibt viele Bereiche, wo man dann halt nicht final abdecken kann mit dem batterieelektrischen. Aber ich glaube, für den größeren Teil, was wir heute sehen, sind wir mit dem batterieelektrischen schon richtig gut aufgestellt.
Aber jetzt, weil du sagst, also, es gibt so ein paar Sachen und jetzt, also wenn ich jetzt auf der Autobahn unterwegs bin oder sonst irgendwo, ich sehe jetzt nicht so viele Super-Schwerlast-LKW im Verhältnis zu den normalen 40 Tonnen.
Die fahren auch gerne nachts, wenn nicht so viel los ist.
Ja, da bin ich jetzt ja auch ab und zu mal unterwegs.
Aber, ja. Nee, also die Super-Schwerlast sind natürlich Nischenprodukte, gebe ich dir recht. Was schon mehr ist, sind die die Fernlasser, die jetzt, sagen wir mal, Tuschur von Spanien
gibt's das
hier
auf,
hoch, ich meine, oder also, da gibt's dann schon wieder deutlich mehr. Mhm. Aber ich sag mal, wir haben auf der anderen Seite, wir haben so, sagen ungefähr 60% unserer Kunden sind eher im Bereich 500 Kilometer oder weniger. Mhm. Das heißt, die können wir heute schon mit dem eActros 600 sofort abdecken.
Genau.
Ja. Und bei den 40% da oben, da gibt es jetzt dann welche, die kann ich vielleicht einen Teil mit Megawattladen erreichen. Vielleicht sind auch welche dabei, die sagen, okay, dann ist es mir das Geld halt wert, dass ich eine längere Ladepause mache, dann bringe ich das auch weiter runter so quasi. Und da werden aber ein signifikanter Anteil übrig bleiben, die dann sagen, okay, dann brauche ich jetzt Brennstoffzelle oder was auch immer mit, also ich brauche Zero Emission, aber ich muss schnell nachtanken können, dann muss es auf sowas rauslaufen.
Ne? Und wie lange braucht es den Diesel dann noch?
Den Diesel braucht es hoffentlich nicht mehr so lang. Also unser Ziel ist ja, dass wir, oder andersrum gerechnet, 2050 wollen wir in der EU CO2-neutral sein. Das ist das Pariser Klimaabkommen. Und wir als Daimler-Truck sagen ja auch, wir committen uns dazu, wir wollen das erreichen. Und dann haben wir zurückgerechnet, wenn ich 2050 keine Dieseltrucks mehr auf der Straße haben will, heißt es, wir können ab 2039 keine mehr verkaufen. Ja, sondern, weil die haben eine lange Lebensdauer, die 10 Jahre mindestens. Das heißt, 2039 rechne ich wieder zurück, bin ich 2030, heißt, da muss ich schon einen großen Anteil dran verkaufen. Also das heißt, wir sind jetzt schon mittendrin in der...
Genau. Also ich meine, ihr habt gesagt, 60% soll es, meine ich im Kopf zu haben, soll es 2030 sein, der Elektroanteil. Und ab dann kommt ja auch eigentlich erst so richtig das Thema Brennstoffzelle wahrscheinlich ins Rollen. Ja. Davor ist es ja, also durfte ja schon mal mitfahren, es war auch sehr, sehr cool und spannend, wie das funktioniert. Aber das ist ja noch ein bisschen hin, trotz allem. Und was mich da irritiert bei dem Thema Last, das Produkt oder das Fahrzeug, mit dem ich mitfahren durfte, das war jetzt von der Leistung her nicht so viel stärker als jetzt der eActros beispielsweise, also der eActros 600.
Ja.
Aber um jetzt so Schwerlastthemen, dann geht es ja auch um einfach schlicht und ergreifend mehr Leistung. Kann ich denn einfach so aus der Brennstoffzelle ziehen? Ja, auch nicht. Beziehungsweise könnte ich theoretisch auch aus einer Batterie ziehen.
Ja. Ja.
Und mit einer Wasserstoffgeschichte habe ich am Ende auch wieder eine E-Maschine und ist ja nur mein Energieträger, der anders.
Also wenn ich jetzt das Brennstoffzellenfahrzeug mir anschaue, dann habe ich zum Beispiel genau die gleiche E-Achse hinten wie bei einem batterieelektrischen. Und dann habe ich eine gewisse Leistung. Die Frage ist, stellt mein System, also meine Batterie plus in dem Fall Brennstoffzelle oder beim batterieelektrischen, rein batterieelektrischen, das große Batteriepack, stellt es genügend Leistung zur Verfügung? Wir haben 400 kW Dauerleistung, 600 kW Peakleistung. Das ist schon was. Klar, es gibt auch ein paar Diesel, die stärker sind, aber es gibt Grenzen, wo die Spediteure auch sagen, ich will nicht, dass meine Fahrer so ein starkes Fahrzeug haben, weil die rubbeln schlicht die Reifen runter. Ja.
Ja.
Ja. Also es gibt da irgendwo, das ist auch wieder das Thema Effizienz. Wenn wir jetzt wieder beim PKW wären, wird man sagen, geil, ja, ich, also.
Ja, klar.
Ich meine, wir hatten 3 Sekunden 0 auf 100, das braucht man als Privatmann normal zum Einkaufen nicht.
Ja. Wir hatten ja auch Tobi Wagner schon hier, den Elektro-Trucker, der eine oder andere wird sich dran erinnern. Der fährt, glaube ich, mit einem Iveco S-Way im Moment gerade wieder. Und der auch sagt, das Thema Reifen wird ein Diskussionsthema werden mit seinem Chef. Weil das, genau, da glaube ich, jetzt die Applikation eher ambitionierter eingestellt ist als reifenschonend.
Aber um das Gefühl für Leistung zu verdeutlichen, du hast vorhin eine ganz nette Geschichte erzählt, vielleicht kannst du die kurz wiederholen, die Anekdote von der IAA. Die fand ich sehr griffig dafür, wie sich das anfühlt, mit so einem Elektro-Truck zu fahren eigentlich.
Ja, genau. Also wir hatten bei der IAA, haben wir ein paar LKWs dabei gehabt und die Leute, die Besucher mit dem Führerschein durften dann auch selber fahren. Und dann ist einer gekommen, hat gesagt, ja, er hat selber einen Dieseltruck und so und einen Mercedes Actros, kennt er alles und so. Und schon losgefahren und dann sagt er so immer eine Weile Geräte und dann sagt er irgendwann, ja, aber so gut geht der nicht. Also er soll, ist okay, aber überragend findet er das jetzt nicht. Wenn der dann voll ist, dann geht nicht mehr viel. Dann sage ich, ja, aber der ist voll. Wir sind voll ausgeladen, 40 Tonnen und dann war er total mundoffen stehen geblieben.
Ich finde, das sagt so viel.
Das ist ja... Wie geht er dann, wenn er leer ist? Ja, also der geht vor allem unten raus schon richtig gut. Aber wie wir gerade gesagt haben, das ist eher das Thema, den dann wieder zu begrenzen.
Also ihr habt den schon unten rumkastriert, glaube ich. Ich habe mal mit anderen Leuten gesprochen, die meinten so, nee, also ihr seid da auf bisschen überzogen, aber auf ein paar Prozent von dem, was ging, damit er halt nicht sich im Kreis dreht.
Also wir sind deutlich runtergegangen, genau, als das, was er tatsächlich könnte, weil das Moment unten raus bei E-Fahrzeugen ist natürlich gewaltig und ist ja das, was man beim Pkw auch so schätzt. Aber wie gesagt, beim Lkw ist ja ein Stück weit zu Recht auch ein Vernunftfahrzeug. Man mit 40 Tonnen oder 44 Tonnen muss man auch verantwortlich umgehen können und deshalb ist es, glaube ich, ein gutes Paket, was wir da haben.
Aber du bist Entwickler, du hast die Möglichkeit, an solchen Dingern rumzuspielen. Das heißt, du weißt auch, was da technisch geht und ihr seid ja auch viel auf abgesperrten Gelände und Teststrecken und sowas unterwegs. Ganz ehrlich, ihr habt das schon mal ausprobiert, oder? Was da so geht und wie das sich verhält.
Und gibt es Videos davon? No comment.
Nein, aber im Ernst, was ging denn da? Also von welchen Drehmomenten beispielsweise reden wir da, die ihr so von null weg wegziehen könntet, wenn Reifenverschleiß keine Rolle spielt?
Wenn Reifen keine Größe wären.
Ja, ja. Drehmoment ist jetzt schwierig zu sagen, weil das kannst du jetzt nicht direkt mit dem Diesel vergleichen, weil wir ganz andere Übersetzungen haben. Wir haben einen hochdrehenden E-Motor in dem Fall, der also sehr viel höher dreht als normalerweise. Aber ich sag mal, man kann da mit dem Pkw gut mithalten, wenn man den richtig offen lassen würde, dann müsste man keinen Ampelsprint mit auch potenteren Fahrzeugen scheuen.
Ja. Ich würde das so gern mal sehen, hier auf der Theodor-Heuss-Straße, wie du so ein AMG ablederst, einfach mit dem Actros.
Ja, schön. Ich würde staunen, ja.
Okay, ein großes Thema bei der ganzen Elektromobilität von LKWs ist ja die Batterie selbst. Da habt ihr auch viel gemacht, viel rumexperimentiert, glaube ich auch. Ja. Was mich im ersten Moment so ein bisschen schockiert hat, war, dass dann hieß, ja, wir haben da jetzt LFP-Akkus reingesetzt.
Ja.
Weil für mich war das so mit LFP ist groß, ist schwerer, ist weniger leistungsdicht, ist nicht so performant grundsätzlich. Mhm. Und ich dachte, der LKW hat ja am Ende dann wieder mit seiner maximalen Zuladung von 40 Tonnen, das lässt sich, glaube ich, auf 42 erweitern bei den elektrischen Fahrzeugen.
Genau.
Das Gesamtpaket dann. Ja. Aber nichtsdestotrotz, die 2 Tonnen reichen, glaube ich, nicht von dem, was ich insgesamt dann mehr Gewicht habe durch die Batterie. Wieso seid ihr da auf LFP gegangen? Was war da der Punkt?
Also ganz kurz, wir können sogar 44 Tonnen im kombinierten Verkehr.
Ah, okay.
Dürfen wir 44 Tonnen, vielleicht in Zukunft sogar mal 46
Kannst
Tonnen.
Kannst du kurz erklären, kombinierter Verkehr?
Kombinierter Verkehr ist, wenn ich von Bahn oder Schiene was zu einem Lager bringe im Prinzip.
Ah ja, okay.
Meistens sind Seekontainer, es kann aber auch Schüttgüter sein oder so. Und dann können wir bis 44 Tonnen rein technisch. Die 42 Tonnen, also normal, habe ich beim Diesel 40 Tonnen Limit und ich darf 2 Tonnen von Zero-Emission-Fahrzeug zusätzlich fahren. Die Batterien sind schwerer, die LFP-Batterien im Vergleich zu NMC-Batterien. Mhm. Wir haben aber den Vorteil, wir haben 2 Riesenvorteile. Der eine Vorteil ist, ich kann fast die komplette installierte Energie auch wirklich nutzen. Bei NMC kann ich das theoretisch auch, aber nur ein paar Mal und dann altert das Ding und dann habe ich keinen Spaß mehr dran, weil ich keine Reichweite mehr habe. Die Alterung ist bei uns extrem gering im Vergleich und wir haben das Fahrzeug ausgelegt auf 1,2 Millionen Kilometer und 10 Jahre. Das ist das, was wir in Diesel auch auslegen. Das heißt nicht, dass nach 1,2 Millionen Kilometer die Batterie sagt, okay, tschüss, sondern da werden wir mindestens noch 80% haben und danach wird die auch noch weiter leben. Ja. Schön ist auch, die Alterungskurve läuft am Anfang, also fast über die Hälfte läuft die ziemlich oben und ich habe ganz wenig bei LFP und dann geht die erst runter, während eine LFP wirklich ganz am Anfang, am Anfang relativ steil abfällt. Und dann parallel quasi zur LFP runtergeht. Mhm. Also ein großer Vorteil. Dann auch das Thema Sicherheit gegen thermische Entwicklungen irgendwie, also sehr viel stabiler. Und von daher haben wir gesagt, das ist einfach auch gerade im LKW-Bereich das robustere Paket. Und wir glauben, dass wir damit das richtige Thema wirklich haben. Ja.
Aber Leistung, also die Leistungszelle, also die Zellen, die leistungsfähiger sind, sind ja grundsätzlich die NMC-Zellen.
Ja,
also. Und jetzt sprechen wir von 600 kW Peak-Leistung, was jetzt ja auch kein Pappenstiel ist.
Ja.
In einem, ich würde sagen, schon anspruchsvollen Umfeld, in der Logistik beispielsweise.
Und hohe Ladeströme.
Hohe Ladeströme etc. pp. Bergauf. Wir waren ja mal unterwegs auf dem Brenner oder sowas. Da gibt es dann ja auch Routen, die sind nicht nett für die Technik. kommt man aber da nicht damit bei der LFP eigentlich halt an die Grenzen? Oder ist es einfach, weil das Pack so monströs groß ist,
genau,
dass es trotzdem wurscht genau ist?
Also im Vergleich zum PKW habe ich halt ein sehr viel kleineres Pack im Vergleich zur Leistung, die ich abrufen will. Mhm. Ja, beim Truck will ich noch mehr Leistung abrufen, aber ich habe ein viel, viel größeres Paket. Ja. Also PKW hat 80 bis 100 Kilowattstunden, wir haben 600 Kilowattstunden. Mhm. Ja, und das heißt, die Leistung ist wirklich nicht das Problem.
Also die C-Rate quasi ist, weil die dann genau demnach maximal bei 1 ist, ist es mir in Ordnung.
Genau.
Okay, verstehe.
Werbung.
Als weltweit aktiver Technologiekonzern gestaltet ZF aktiv das softwaredefinierte Fahrzeug und damit das Fahrzeug der Zukunft. Als Wegbereiter der Mobilitätswende liefert ZF hochentwickelte Produkte und Systeme für die Mobilität von PKW, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. Von der Elektromobilität, dem automatisierten und autonomen Fahren, über Software und Digitalisierung bis zum Fahrwerk. Das Ziel ist nichts weniger als eine bezahlbare, sichere, saubere und komfortable Mobilität für alle zu ermöglichen. Alle weiteren Infos gibt es unter zf.com/futurestarter. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Aber wären noch andere Chemien spannend für euch gewesen? Oder wie siehst du das? Werden die in Zukunft spannend? Wir hören immer wieder von Natriumbatterien, von irgendwas sonst ist es. Oder ist
Silizium?
Silizium. es gibt ja alles Mögliche, aber ist die LFP auch langfristig in deinen Augen das Ding? Auch vor dem Hintergrund, dass der kleine E-Actros, mit dem ihr ja bei Mercedes zumindest mal in dem Thema gestartet seid, im LKW-Bereich ja NMC hatte. Der hatte damals die EQS-Batterien. Ich glaube, auch nur eine Seite lustigerweise von den.
Ja.
EQS, nur links oder nur rechts oder so.
Ja.
Aber was, wie seht ihr das da? Bleibt das bei der LFP?
Also ich würd mich überhaupt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, wir haben jetzt schon die finale Zellchemie. Im Gegenteil, ich glaube, also jeden Tag kommt irgendeine Meldung, dass jemand was Neues entdeckt und entwickelt hat. Wobei das dann so zu entwickeln, dass es wirklich tut, ist dann immer noch ein langer Weg. Ja. Also ich weiß noch, ich war mal beim Aachener Motorenkolloquium und da, das ist schon wirklich Ewigkeiten her, ja, aber da hat auch einer eine Feststoffbatterie vorgestellt mit absurd tollen Werten, ja, wo wir gesagt haben, da kannst du jetzt sofort einen Verbrenner abstellen und der hat eben da einen Vortrag gehalten und dann ist dann rausgekommen, also letztlich die Aussage vom Moderator war, the eating is the proof of the pudding, ja. Also bring mir mal das Ding, ja, lass uns mal fahren, zeig mir mal, dass es tut und dann sehen wir weiter. Und ich sag mal, das, was wir jetzt an Technologie haben, hat sich bewährt, ist auf vielen Prüfständen, ist in Fahrzeugen erprobt, funktioniert, ist robust für so ein LKW. Es kann aber gut sein, dass wir in 2-3 Jahren an einem anderen Thema arbeiten, weil irgendeine gute Technologie rausgekommen ist. Und natürlich sind unsere Kollegen von der Vorentwicklung immer dran zu gucken, was gibt es auf dem Markt neu. Ja. Also da wird man, glaube ich, noch interessante Neuerungen erleben in der Zukunft. Ja.
Und wenn du sprachst ja schon über eine relativ hohe Lebensdauer, ne, für eure Produkte. Wenn jetzt aber doch so ein Akku, sag mal, auf halber Strecke die Grätsche macht, kann ja immer mal passieren. Kann ich die Akku-Packs tauschen?
Ja, also wir haben ja 3 Akku-Packs, man kann die einzeln tauschen. Wir werden auch zum Beispiel dran arbeiten, was eher ja kaputt geht, meistens in der Erfahrung, ist, dass von der Elektronik, von der Steuerungselektronik was kaputt geht. Und wir wollen die in Zukunft auch dann selber tauschen können wollen, dass man also nur die Elektronik quasi
anpackt. Ist die aktuell quasi Pack auf dem Pack drauf, ist der genau. Ist Inverter und Co.
Genau.
Okay.
Ja, also das wäre so ein Thema, das dann eine Werkstatt zum Beispiel machen kann oder mal, sagen wir, irgendwo hier. Aber wenn jetzt eine Zelle wirklich kaputt ist, in einem seltenen Fall, dann muss man die Batterie komplett recyceln, also das Batteriepack. Ja.
Okay, wieso habt ihr gerade da bei der Zelle, also gerade wenn ich mir das, da ist ja dann Wahnsinn, also im Zweifel ist eine Zelle kaputt von, keine Ahnung, wie viele Zellen ihr da jetzt in einem Pack drin habt, aber da ist ja dann noch ganz viel Material auch gut. Und wir hören immer wieder von Second Life, von einfach Reuse-Systemen. Ja,
Pufferspeicher,
aber eine Zelle allein killt dann quasi eine wahnsinnig große Ressource. Und dann kommen wir auch wieder auf dieses Thema mit der CO2-Rucksack, der Batterie und.
Ja.
Wenn du das nicht so modular aufbaust, dann sorgst du ja langfristig auch einfach für schlechte Presse, für nix.
Ja.
Oder geht es nicht? Oder was spricht er dagegen?
Also das ganze Pack ist halt sehr viel kompakter und stabiler dadurch, dass es, sagen wir mal, eine Einheit ist. Ich will nicht sagen, dass es nicht in Zukunft möglich sein wird, auch die einzelnen Zellen wenn dann wirklich die Not kommt überhaupt oder wenn wirklich so viele da wären, dass man sagt, das ist ein Thema, dass man sich das dann anschaut. Bis jetzt, und ich muss echt sagen, in der Entwicklung, jetzt mache ich ja viele Jahre schon Elektrofahrzeuge, und da habe ich sehr viel erlebt und in der Vergangenheit auch immer wieder Zellen, die dann ein Problem waren und dann die Batterie mit runtergezogen haben. Wir haben in der ganzen Erprobung mit unserer Batterie in der Richtung gar nie was gehabt. Ja, und schon gar nicht, dass eine einzelne Zelle dann kaputt wäre und deshalb das Pack nicht tut oder so, haben wir jetzt nicht erlebt. Und deshalb sind wir da relativ guten Mutes, dass das ein so ein verschwindender Anteil ist, dass es im mehr Sinn macht, praktisch die Batterie so kompakt wie möglich zu machen, als jetzt einen modularen Aufbau, wo ich sehr viel Material reinbaue, wo ich den nicht so effizient mache, den Bauraum nicht so gut nutze, aber dann vielleicht einzelne Module ausbauen könnte. Aber das passiert so selten, dass ich es im großen Stil nicht rechnete.
Finde ich krass, dass ihr da keine Ausfälle hattet in dem Maße, weil das würde mich persönlich ja total wahnsinnig machen. Ich würde ja darauf spekulieren, dass man einen hat, dass man irgendwo unterwegs halt sich was eingeschlichen hat. Und wenn dann gar nichts wäre, hätte ich irgendwie...
Das kann nicht sein.
Genau, das ist dieses was haben wir vergessen?
Genau, also, wo ist der Haken an der Sache?
Irgendwas geht doch schief.
Ja. Ja, wir hatten natürlich, also wir haben eine gewisse Entwicklungszeit und wir haben viel erlebt, wir haben viel mit der Elektronik erlebt. Wir hatten auch anfangs irgendwelche Zellen, die kontaminiert waren oder so. Also Themen, die auftreten in der Entwicklungszeit, aber nichts, dass eine Batterie, die man mal zusammengebaut hat, die funktioniert, dass bei der irgendeine Zelle da drin plötzlich sagt, ich mag nicht mehr.
Okay,
das haben wir wirklich nicht. Also die sind so robust und auch dadurch, dass die, sagen wir mal, so vergossen sind miteinander, ist das, kann da auch nicht so viel passieren eigentlich, ja. Also.
Und warum habt ihr die nicht unter die Kabine gepackt?
Schlichter Platz nicht da zum einen. Also,
das ist doch aber schon vergleichsweise luftig. Wenn man
und das ist Fußbodenheizung, ne?
Ja. Wenn ich mir das vor allem vorstelle, was da sonst an reinen Sechszylinder drin hängt bei euch, das sieht so mal jetzt, wenn jetzt die Kabine vorne runterklappt, dann sieht es ja schon gefühlt doch deutlich luftiger aus.
Du würdest dich wundern, das ist schon ziemlich, ziemlich zugebaut, ja. Und zwar haben wir es so gemacht, wir haben jetzt sämtliche Komponenten, ich habe vorher von 48 neu entwickelten Komponenten geredet, die müssen wir auch irgendwo unterbringen.
Ja, die sind und alle
ganz,
da.
Ganz viele davon haben wir, also wir haben im Prinzip so eine Art Stahlregal reingebaut da vorne und haben die Komponenten da reingebaut und wir sind auch in der Produktionslinie, wo wir normalerweise einen Verbrennungsmotor einbauen, wenn dann ein batterieelektrisches Fahrzeug auf dem Band kommt, dann wird da praktisch die Frontbox, also das Regal quasi mit den ganz vielen Komponenten da eingebaut. Ja. Das sieht, für einen Laie sieht das genauso wie ein Motor aus, das Ding. Aber irgendwo muss ich die unterbringen. Da hätte ich jetzt natürlich noch ein Stück Batterie reinschieben können und die Komponenten irgendwo hinten verteilen. Weiß ich nicht. Dann habe ich aber sehr viel mehr Leitungen. Dann bin ich nicht so... Also dann habe ich mehr Hochvoltleitungen, mehr Low-Volt-Leitungen, mehr Kühlungsschläuche, die ich dann nach hinten bringen muss. So haben wir das sehr zentral vorne. Das eine Thema und das andere Thema ist, wir sind natürlich mit den schweren Batterien, also trifft jeden batterieelektrischen Truck. Wenn ich viel Batterien für viel Reichweite habe und ich lade das alles auf die Vorderachse, dann ist meine Vorderachse sehr schnell überladen. Dann kommt noch ein bisschen Ladung dazu und dann ist die Vorderachse weg und dann habe ich kein Payload mehr. Ja. Und von daher macht es Sinn, da irgendwo ein bisschen ausgemittelt zu bleiben zwischen Vorder- und Hinterachse.
Ja, aber ich hatte jetzt immer wieder gelesen, dass das Thema eher ist jetzt die Hinterachse, dass die quasi bei den meisten Fahrzeugen ja hinten eher tendenziell die Akku-Packs sitzen, dass die Vorderachse gar nicht so sehr belastet wäre und man deswegen doch vielleicht sogar da noch ein bisschen was unterbringen könnte, um auch da das Ding ins Gleichgewicht zu heben, letztendlich.
Ja, ne? Wir haben über sieben Tonnen auf der Vorderachse und 4 Tonnen auf der Hinterachse. Also schon allein daran siehst du, dass wir relativ
viel vorne haben. Dann vielleicht noch der Auflieger drauf oder sowas.
Ist ja, also bei der Sattelzugmaschine natürlich. Ja. Bridges sieht nochmal ein bisschen anders aus. Und genau, und dann habe ich halt hinten natürlich der Auflieger, der dann seine Last praktisch aufs Fahrzeug drückt. Und die Thematik, die wir eigentlich haben, ist, dass das Grenzwertige ist, wir dürfen ja mit der Sattelzugmaschine selber, die darf ein Diesel 18 Tonnen wiegen und beim Batterieelektrischen die 2 Tonnen zusätzlich darf die 20 Tonnen wiegen. Also wenn die Sattellast hinten auf die Kupplung drückt praktisch, ja, dann darf das 20 Tonnen wiegen. Und das ist eigentlich das Limit, wo dann in Summe wir als erstes reisen, bevor wir eine Achslast reisen.
Okay, ja. Spannend. Spannend, haha. Das Thema Spannung ist noch so ein Ding. Wir haben vorhin, das steht hier tatsächlich als nächstes.
Das ist Frage. Eine Mörderüberleitung.
Ich fand es gerade selber.
Zweites so Standbein, Wetterbericht im Privatfernsehen. Ich sehe schon.
Hoffentlich niemals. Spannung.
800 Volt.
800 Volt, Megawatt laden.
Ja.
Wie schaut denn das aus? Ihr seid ja nicht bei den möglichen 3,75 Megawatt mit dem E-Aktros.
Ja.
Die erste Frage, warum?
Ja. Also das ist ja jetzt auch tatsächlich wieder so ein Thema, was wir vorher hatten mit Leistung pro Größe Batterie und so. Da geht viel, aber bei 1000 kW ist natürlich, muss ich das auch irgendwo unterbringen und auch verteilen im Fahrzeug, ohne dass ich an irgendeiner Schlüsselstelle überhitze. Ja. Die 1000 kW haben wir bewiesen, die können wir.
Mhm.
Das heißt, das Fahrzeug kann es auch von der Kühlung her abtransportieren und so weiter. Aber wenn ich da drüber gehen wollte deutlich, dann müsste ich nochmal sehr viel mehr in Kühlmaßnahmen investieren. Mhm. Und da ist irgendwo zwischen die Frage, also gibt es auch überhaupt Ladesäulen irgendwann, die so viel können?
Ihr baut ja
irgendwann
welche
mal
auf,
in Zukunft. Also aber ich glaube, ein Megawatt ist wirklich so das, was wahrscheinlich mal die Fahnenstange für eine ganze Weile sein wird.
Echt? Ja. Okay. Okay. Ich meine, als du den Smart gemacht damals, war
waren wir weit von Megawatt also, entfernt.
Da war 50 kW krass.
Da war 50 kW krass und da war nur so, weil du den Smart erwähnt, ja, der Antriebsmotor vom Smart, der hat so viel Leistung wie unser Lüfter beim E-Aktros 600.
Oh, das ist eine schöne Anekdote. Ich mag deine berufliche Klammer sowieso sehr gerne, aber das macht es mir noch ein bisschen schmackhafter.
Man könnte die Fahrzeuge also auch ineinander, so Matruschka-mäßig
schachteln.
Ja, schöne Idee. Okay, wenn wir über Laden sprechen, dann müssen wir auch über Reichweite sprechen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, hinter dir hängen schon Christbaumkugeln an unserer nicht gar so weihnachtlichen Palme.
Hey.
Ja, jetzt ist sie so. Sprich, es ist kalt draußen, es wird noch kälter. Wir wissen alle, bei Elektroautos schwindet die Reichweite bei Kälte. Wie ist es bei so einem E-Aktros mit LFP-Akku? Wie verhält er sich da?
Also weniger sensibel tatsächlich. Wir haben weniger Probleme mit den Akkus. Wir haben auch im Vergleich zum PKW, weil man es vom PKW kennt, ja, da habe ich natürlich eine sehr große Kabine im Vergleich zur restlichen Antriebsleistung, die ich brauche. Das heißt, wenn ich die beheizen muss, habe ich beim PKW sehr schnell sehr großen Unterschied.
Mhm.
Oder auch wenn die Klimaanlage läuft im Sommer, habe ich sehr schnell sehr viel weniger Reichweite. Die Heizung jetzt von der Kabine tritt da in den Hintergrund beim LKW. Ja? Weil wenn ich 40 Tonnen durch die Gegend bewegen muss, dann ist das ein bisschen Zusatzheizen im Fahrzeug vorne eigentlich.
Ach, spannend.
Nicht
macht
so ein
halt
Thema.
Der Smart-Motor dann.
Ja, ja. Genau. Was wir tatsächlich hatten, was wir bemerkt haben, als wir in Finnland waren, wir hatten mit dem ersten Prototyp, wir hatten sehr schnell eiskalte Füße. Ja, weil ich habe normalerweise einen Dieselmotor, der mir eine Fußbodenheizung liefert und die hat man da nicht. Und,
weil er keine Batterie
ist. Ich sag ja, ne? Deswegen.
Ja, aber die Batterie wird auch nicht so warm, interessanterweise. Mhm. Also wenn wir dann Finnland rumgefahren sind, von alleine wird die Batterie nur sehr mäßig warm. Ja.
Okay.
Also die muss ich unter Umständen auch zusatzheizen dann, damit ich dann auch Ladeleistung reinkriege. Aber wir haben jetzt praktisch die gleiche Komponenten für die Kabinenheizung. Die Hitze wird natürlich anders erzeugt, aber die Komponenten erstmal. Und die haben aber umparametrieren müssen, dass ich immer mehr Wärme automatisch nach unten bringe beim E-Aktros 600. Und als wir jetzt das letzte Mal gefahren sind, muss ich sagen, was. Also ich habe sehr schnell kalte Füße, von daher, ich habe am Anfang gejammert und ich war jetzt sehr zufrieden.
Okay, verstehe. Ja. Weil du das gerade sagst, dann müssen wir nochmal auf die Batterie gehen. LFP ist dafür bekannt, dass alles, was unter 0 Grad ist, nicht mehr so richtig schön zu finden. Wenn ich jetzt in Finnland bin und der LKW da irgendwie übers Wochenende bei kalt steht,
kein Problem,
ja. Kann ich einfach losfahren und wieso? Weil ich meine, das kennen wir alle bei uns aus den Tests, wenn dann irgendwie der BYD oder sonst irgendwer mit ganz, ganz, ganz kalt steht und dann fährst du an die Ladesäule oder sonst irgendwas, dann macht es ganz schnell gar nicht mehr so arg viel Spaß.
Dann will er keine Energie aufnehmen, ja.
Ja.
Aber abgeben tut er sie eigentlich immer gut.
Ja.
Und beim Energieaufnehmen, das ist natürlich die Thematik, vor allem mit der Dauerbremse. Wir haben ja praktisch, wenn ich einen Berg runterfahre, dann dann erzeuge ich Energie, ja, und speise die wieder in die Batterie ein. Und dann kommt das, was du sagst, dann will die Batterie, wenn sie zu kalt ist, sagt die, mag nicht, ja, mag keine Energie aufnehmen. Und dann haben wir nochmal einen separaten, im Prinzip einen Wasserkocher im Fahrzeug, ja, einen riesigen Wasserkocher, der einfach aus der Energie Hitze in die Kühlung pumpt und mit der Kühlflüssigkeit, in dem Fall ist dann eine Wärmeflüssigkeit sozusagen, heizen wir die Batterie relativ schnell auf. Okay. Und bringen die auf eine Temperatur, wo sie sich wohlfühlt. Aber ein Problem hättest du natürlich, wenn du jetzt ein leeres Fahrzeug übers Wochenende stehen lässt und Montagmorgen fällt dir ein, hoppla, ich muss ja noch laden, dann wirst du nicht Megawatt laden können, sondern dann wird es deutlich langsamer gehen. Das wäre so ein Thema. Aber das ist eigentlich kein wirkliches Problem, vor allem auch in den Nordländern. Die sind ja auch, ich sag mal, die stecken heute schon ihre Verbrennerfahrzeuge ein, wenn die sie abends hinstellen, damit der am nächsten Morgen enteist ist. Und die wissen natürlich, ich stecke den abends ein, so dass der vollgeladen ist zum einen. Und ich habe ja das Schöne, ich kann den vorkonditionieren. Also wir werden das ja übers Handy machen können. Du kannst übers Handy dann sagen, ich möchte morgen um 8 losfahren. Ich will, dass zu dem Zeitpunkt das Fahrzeug vollgeladen und warm und vorkonditioniert ist und die Batterie warm ist. Und dann geht's ab.
Ja. Okay. Macht es dann ein Akku-Wechselsystem auch überflüssig?
Absolut, ja.
Weil das ist das, was ich mich tatsächlich, weil du es gerade sagst, Akkuwechsel war für mich auch so ein Thema. Beim LKW hätte ich jetzt erwartet, dass das im Zweifel ja auch keine Unterscheidungskomponente ist zwischen den Herstellern, dass die sich da auch zusammentun, wie es jetzt beispielsweise mit Mylands macht, wo mehrere LKW-Hersteller sich für ein Ladenetzwerk zusammentun, hätte man ja auch so ein Neo-Abklatsch für LKW machen können und sagen, guck mal, ganz ehrlich, dann haben wir immer die neueste Technik, wir können super gut überprüfen, was es ist, wir können da auch nochmal vielleicht einen gewissen Mehrwert fürs Unternehmen generieren, weil wir uns ja auch abgrenzen müssen gegen vielleicht chinesische oder sonst irgendwelche andere Konkurrenten.
Haben wir hier gerade eine Million-Dollar-Idee?
Nein, aber dass man nicht auf die Richtung geht und sagt, guck mal, das ist eine Komponente, dem LKW-Fahrer oder auch dem Spediteur ist ja wurscht, welche Batterie er hat. Du sagst selber, der ist pragmatisch, der will, dass das Ding läuft. Ja. Und wenn ihr dann solche Systeme übers Land verteilt und dann vielleicht die sogar noch als irgendwie bidirektionale Ladespeicher benutzen könnt, da gibt es jetzt ja eine Trilliarde Ideen, was man mit so einer Batterie macht, die rumsteht.
Aber es sind jetzt zwei Themen. Also das eine Thema ist zu sagen, eine Batterie im Prinzip zu nutzen, also einzubauen in unser Fahrzeug, die vielleicht jemand anders auch irgendwann einbaut. Das ist ja theoretisch möglich.
Generell erstmal ein Wechselsystem und aber dann kann ich gucken, ob da jemand mitspielen will.
Aber ein Wechselsystem ist immer die Thematik dann, das ist vielleicht auch so ähnlich wie das Thema Oberleitung, das macht für sehr spezielle Einsatzfälle Sinn, wo einer das ganze Ding besitzt. Also wenn einer sagt, mir gehört entweder die Oberleitung und die Busse, ja, alles zusammen, oder mir gehörten in dem Fall, in dem Vorschlag, wir gehören alle die Batterien und die Wechselstationen und so und ich betreibe das so effizient, dass das bei mir funktioniert, tut es. Die Schwierigkeit kommt schnell immer zustande, wenn ich dann mehrere Player habe und ich muss flexibel darauf reagieren können. Und ich muss dann zur rechten Zeit so viele Akkus vorhalten. Und jetzt ist der Akku ja das Allerteuerste am ganzen Fahrzeug plötzlich. Also ist ja nicht so, dass ich einen Tank vorhalte, der mal ein paar hundert Euro gekostet hat seither, sondern die Batterie ist absolut das Teuerste am Fahrzeug. Und jetzt müsste ich praktisch nochmal einen Akku irgendwo für das Fahrzeug vorhalten. Dann muss ich erst mein Fahrzeug oben drauf rechnen. Dann ist das plötzlich nochmal viel teurer im Vergleich zu einem Dieselfahrzeug.
Aber das du kannst deinem Kunden halt jede Woche eine Rechnung schreiben und nicht nur einmal, wenn er die Karre abholt. Also, so vom Kontext.
Also ich halte es halt für, ich glaube einfach, jemand müsste das viele Geld praktisch vorstrecken, um die ganzen Akkus mal auf Lager zu legen und dann hoffentlich genügend zu haben, dass wenn die jetzt plötzlich alle kommen, und deshalb meine ich, wenn du sag mal, irgendeinen speziellen Kreisverkehr hast, wo einer sagt, okay, das plane ich genauso und das plane ich genauso rein, damit das mit dem Akku zu dem Zeitpunkt funktioniert, dann tu das. Aber die Flexibilität, die halt unsere Kunden normalerweise auch brauchen, die kriegst du damit nicht. Und die, glaube ich, haben wir inzwischen auch schon erreicht mit dem Nachladen. Also ein Fahrer muss ja nach 4,5 Stunden eine Pause machen, zwingend. Der darf gar nicht länger fahren. Da muss er eine Dreiviertelstunde Pause machen. In der Zeit kann er immer so viel nachladen, dass er die nächsten 4,5 Stunden locker fahren kann, ohne das Fahrzeug leer zu fahren. Und dann muss er wieder Pause machen und über Nacht praktisch warten, bis er weiterfahren darf. Dann muss er 11 Stunden Pause machen. In der Zeit wird das Fahrzeug immer vollladen können. Und deshalb ist das Thema eigentlich, ist die Infrastruktur da, ist das Thema
okay.
Also top.
Gut. Und dann man kann muss sich auch mal überzeugen lassen.
Keine Million-Dollar-Idee. Okay.
Verdammt, trotzdem haben wir bestimmt einige Venture-Capital-Leute in unserem Zuschauerkreis. Wir haben auch schon ein paar hier im Podcast. Falls sich doch jemand meldet, wir leiten es dir weiter.
Alles klar.
Wenn wir dann von der Batterie, also wenn wir das leider nicht tauschen können, ist für mich auch tatsächlich noch das Thema Recycling und sowas. Was habt ihr da denn vor? Weil, also vom PKW vor allem kennt man es, es gibt einen Erstmarkt, Zweitmarkt, Drittmarkt und dann vielleicht sogar einen Viertmarkt. Beim LKW habe ich das Gefühl, wenn man vor allem so gen Süden geht, dass da auch so ist, dass die jetzt auch nicht dann, keine Ahnung, nach dem Erstbesitz alle in die Presse wandern, sondern die werden auch mit Hammer und Spachtelmasse wieder aufgehübscht. Wie kann man sowas mit einem Elektro-LKW machen? Weil dann habe ich ja wirklich viel Batterie auf einmal, dann habe ich wirklich viel so drumherum.
Ja. Also das sind jetzt Themen, da kann ich noch nicht so viel drüber reden, da gibt es schon sehr viele Ideen drüber und sind die Kollegen dran. Aber das Vorrangige wird natürlich mal sein, das Fahrzeug am Laufen zu halten. Und wie ich vorher sagte, nach 1,2 Millionen Kilometer ist die Reichweite eben vielleicht um bis zu 20% tendenziell eher weniger geschrumpft. Das heißt ja aber nicht, dass ich den nicht noch lange einsetzen kann.
Aber Batterien haben ja eine begrenzte Lebensdauer. Die fangen, also das geht zwar runter, und dann habe ich eben, aber irgendwann ist nach diesem späten Plateau sagt es halt ab, gen Null. Oder nicht gen Null.
Ja, es geht relativ linear runter. Das heißt,
bis zu Ende.
Ja, ja.
Bis wie viel habt ihr?
Bis es dann ganz hinten unter. Aber
auf wie viele Zyklen habt ihr da wann ist es vorbei?
Ja, also die wollen wir nicht kommunizieren. Ja.
Okay, schade. Versuch was werden.
Ich weiß, ich mag's. Nee, aber wir haben natürlich auch 1,5, wir haben auch 2 Millionen Kilometer simuliert, was passiert dann, ja. Und aber für uns ist eben jetzt die Zahl mal relevant, dass wir sagen, das ist Vergleich, wie man Diesel auslegen. So funktioniert das. Und die Themen, die dann kommen, ja, also wie du sagst, so ein Drittmarkt quasi, das wäre ein typischer Drittmarkt nach der Zeit, das muss sich tatsächlich noch auch ein bisschen entwickeln. Ja. Mhm. Da ist auch schlicht noch nicht klar, was sich bis dahin entwickelt, auch in Ländern, die bisher unsere Diesel dann typischerweise nach 10 Jahren abnehmen, entwickelt sich dort auch das Thema Elektromobilität hier so weiter.
Mhm. Verstehe.
Hat man sehen, ja.
Ist es beim Verkauf von den Elektro-LKW auch ein Thema? Also ich meine, du musst Fahrer schulen, du musst und sowas. Ich stelle mir aber auch schwer vor, das kenne ich von den Autos, dass man dann mit den frühen E-Autos echt Probleme hatte mitunter, eine Werkstatt zu finden, wo dann der Kerl den Hochvoltschein hat und so weiter, dass er dann rumwerkeln darf. Da sind auch Leute aus meinem Bekanntenkreis sehr viele Kilometer gefahren, um dann zu ihrer Partnerwerkstatt gehen zu können.
Der Fluch des Early Adopters. Hä?
Genau. Wie begegnet ihr denn dem Thema? Also weil gerade beim LKW, der Spediteur hat garantiert keinen Bock, die Karre einmal durch die Republik zu schiffen, damit dann da jemand drauf guckt und sagt, alles cool.
Also natürlich müssen wir entsprechend unsere oder haben schon unsere Werkstätten und Partnerwerkstätten geschult. Und ich war selber überrascht, muss ich sagen, wo ich gefragt habe, die ersten Fahrzeuge, die wir jetzt in Serie produzieren, wo gehen denn die überall hin? Und da gibt es nur ein paar wenige, die zu Kunden gehen. Die meisten gehen zu irgendwelchen Händlern erstmal, die dann erstmal ihr Servicepersonal schulen, damit die, bevor der erste Kunde mit dem Problem reinkommt, schon mal an so einem Fahrzeug gearbeitet haben. Die wissen, wie man das spannungsfrei schaltet. Ja, also ist das große Thema, erstmal spannungsfrei schalten, dass überhaupt jemand dann irgendwas dran wechseln darf, irgendwie an einem Fahrzeug arbeiten kann und so weiter. Und die Schulungen, die laufen bereits ganz massiv. Aber wie gesagt, das sind dann mehrere hundert Autos, die da erstmal rausgehen, die natürlich später als Gebrauchtfahrzeug abverkauft werden dann auch. Aber ich hatte ursprünglich auch gedacht, naja, die ersten paar hundert Autos, die gehen direkt den Kunden an. Nee, die brauchen wir genau für so ein Thema erstmal. Ja.
Das ist aber regelrecht clever.
Ich finde es auch spannend.
Das ist erforderlich. Also das wirklich, das geht gar nicht anders. Ja.
Aber das müsst ihr auch ihr so steuern am Ende. Ich meine, also genau. Aber das heißt, der gemeine Spediteur, der jetzt sagte, ich warte jetzt länger, damit meine Werkstatt mich bedienen kann, ist auch kurios eigentlich. Von der, aber gut. Ein anderes Thema, das beim LKW noch ganz groß ist, das habe ich auch bei einem Termin so richtig verstanden, als ich bei euch war, ist so Nebenaggregate. Kennen wir von, das Plakat hieß das, glaube ich, der Kühllaster, der irgendwie halt die ganze Zeit auf minus X oder auf, wenn er dann was ganz Verrücktes, Medikamente oder so, die wo es dann auch wirklich heikel ist, Ist das tatsächlich eine Anwendung von Elektro-LKW? Weil da muss ich sagen, wir haben vorhin hast du geschwärmt davon mit, wir haben ja viel weniger Kabine, die wir beheizen oder bekühlen müssen. Aber wenn ich das Nebenaggregat anschmeißen muss, damit mein Trailer oder mein Auflieger irgendwie die Temperatur hält, dann ist der Raum doch mehr als über dem vom PKW im Vergleich zur Batterie.
Genau, dann ist er größer, aber trotzdem im Vergleich zum Antrieb von wie viel Tonnen auch immer. Oder so ein Kühlfahrzeug ist dann oft nicht mal voll ausgeladen, je nachdem, was er transportiert.
Aber das macht es jetzt nicht einfacher, ihn zu kühlen, wenn da nichts drin ist, oder?
Doch.
Also das Zeug kommt ja kalt rein.
Und das, ja, wenn es kalt reinkommt und die Luft verdrängt, genau, dann ist es natürlich auch optimal. Das andere ist natürlich, sowas vorzukonditionieren, macht immer auch Sinn. Mhm. Aber der Anteil, das kommt wirklich, es gibt so viele Use Cases, ich wüsste nicht, welchen rausgreifen. Also ich habe
den schwierigsten fände ich jetzt spannend.
Ich habe das ausgelernt, wirklich, wenn du in der LKW-Szene, da gibt es so viele Anwendungen. Ja, da gleicht fast kein Fahrzeugeinsatz dem anderen. Mhm. Weil es gibt ja neben den Kühlaggregaten zum Beispiel auch das Thema Zementkompressoren, um Zement zu pumpen. Oder Zucker, brauchst du wieder einen stärkeren Kompressor. Oder Hydraulikpumpen für Kipper oder Schuhboden.
Oder Müllpressen oder so.
Oder Müllpressen, genau.
Ich habe früher bei der Müllabfuhr gearbeitet, neben der Schule. Und dann da zu erfahren, dass wie viel Leistung von diesem Auto in die Müllpresse geht. Ja, also, genau. Ah, okay, eigentlich, also wir können jetzt nicht fahren, weil die presst.
Ja. Ist aber zum Beispiel, also wenn jetzt ein Müllpresser, der würde nicht die 600 Kilowattstunden brauchen.
Ja, gut.
Ja, der wäre mit 400 schon zu viel, weil der fährt nur so eine kleine Strecke tagsüber, dass der noch viel pressen kann nebenher und dann trotzdem irgendwie vielleicht einen ganzen Tag keine 300 Kilowattstunden überhaupt verbrannt bekommt. Mhm. Ja. Und beim Kühlaggregat ist es wirklich auch so, ja, da muss man einfach den Use Case sich anschauen. Es ist aber immer, es bleibt immer ein kleiner Teil vom Gesamtthema.
Okay. Und wir haben es vorhin schon so kurz angeschnitten, das Thema, was wie bidirektionales Laden, den Akku nicht für den Trailer benutzen, sondern auch für mehr. Habt ihr da irgendwelche Konzepte schon? Weil ich stelle mir, also so ein LKW ist ja nicht rund um die Uhr unterwegs. In einer idealen Welt schon. Und er hat auch nicht diese 23 Stunden Standzeit, die ein PKW hat. Mhm. Aber an vielen Stellen steht er ja nachts schon rum und könnte ja auch angesteckt sein. Ist das irgendwie was für euch? Habt ihr da ein Konzept mit erarbeitet? Wir sind jetzt gerade in Frankreich beispielsweise. Ist es endlich live, das Thema bidirektionales Laden? Mhm. Bei euch auch?
Also die Karin sagt bei sowas immer, stay tuned.
Okay, also Karin hat die übrigens auch schon mal hier bei uns im
Richtig,
Podcast war.
Das war sie. Mit uns beiden auch.
Genau.
Ja.
Wir haben es jetzt noch nicht, auf jeden Fall, weil auch einfach die Nachfrage noch nicht da war.
Echt?
Ich find's interessant, weil tatsächlich, ich habe den Kollegen gesagt, wir schreiben es bei jedem Projekt und zwar damals schon beim Smart EV erstmal ins Lastenheft, um dann festzustellen, dass braucht immer noch keiner, die Netze sind nicht bereit und so weiter. Von daher,
der Gesetzgeber ist auch noch nicht
bereit. Der Gesetzgeber ist noch so ein Thema. Mhm. Also das ist mehr die Problematik auch, aber das Thema wird in ein paar Jahren kommen, ohne Frage, bin ich überzeugt. Ja.
Wenn ich jetzt gerade schon Gesetzgeber sage, bleiben wir doch beim Gesetzgeber-Blaming, ja. Kurz für den Moment. Stichwort Kaufprämie, ja, die wurde ja beim Auto gestrichen, ist beim LKW nicht anders. Ist das ein Problem? Also der Aufschrei war ja riesig.
Ja. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, der Martin Daum hat es auch mal bei der IAA so gesagt, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar, unser Fahrzeug rechnet sich ja jetzt schon gegenüber dem Diesel nach, je nach Laufleistung und so weiter, nach einer gewissen Zeit. Mhm. Das heißt, das Problem für den Spediteur, wenn er sich ausrechnet, macht es Sinn, das Fahrzeug zu kaufen, wird nicht sein, kriege ich noch eine Förderung oder nicht. Mhm. Natürlich nimmt er die Förderung gerne mit, aber sein Hauptproblem ist in ein paar Jahren, wenn ich jetzt sage, in 3, 4, 5 Jahren rechnet sich das Fahrzeug für mich. Aber habe ich in 2 Jahren noch den gleichen Strompreis, mit dem ich gerade rechne? Oder gibt es die Infrastruktur oder solche Themen? Das heißt, wenn sich, sagen wir, der Gesetzgeber mehr auf das Thema fokussieren würde und sagen, ich stelle sicher, dass die Rahmenbedingungen stabil sind, ich stelle sicher, dass eine Infrastruktur da ist, dann hätten wir überhaupt kein Problem, unsere Produkte zu verkaufen. Und dann glaube ich auch nicht, dass man das Produkt selber fördern muss.
Mhm. Aber was ich spannend fand, die Preise vieler LKW sind ja schon doch deutlich runtergegangen, nachdem es hieß, Förderung ist jetzt nicht mehr so da. Aber dafür hat man ja solche spannenden Dinge gemacht, wie das jetzt beim LKW das Thema Durchleitungsmodell ja diskutiert wird. Das heißt, ich habe nicht mehr den Strompreis von der Ladesäule, sondern ich kann dann in Zukunft meinen Strompreis, den ich von zu Hause habe sozusagen, beim Städtetor, ich weiß noch nicht ganz, wie das funktioniert, wer da dieses Zuhause ist, aber den mit an die Ladesäule nehmen, dann habe ich ja auch diese Preissicherheit, dann kann ich ja auch ganz anders verhandeln am Ende.
Genau, aber das ist, wie du sagst, das mag so kommen, aber ist mir das garantiert, dass ich das dann auch habe? Kann ich damit einen Business Case für die nächsten 5 Jahre aufmachen und sagen, ich weiß, das funktioniert und das Fahrzeug wird sich rechnen? Was ist, wenn in 2 Jahren irgendjemand anderes wieder kommt und sagt, dumme Idee, kippen wir alles? Und dann sagt der Spediteur, okay, jetzt habe ich falsch investiert. So quasi. Das ist so ein bisschen die Thematik. Ja.
Was wäre denn das, was du sagst, was aktuell noch die Hemmnisse sind bei der ganzen Geschichte? Also was bräuchte es, damit kein Spediteur sich mehr diese Stirnfalten auf die...
Ich glaube wirklich die stabilen Rahmenbedingungen.
Aber also das Thema Preise fürs Laden? Ja. Also Infrastruktur heißt dann Ladesäulen oder Kosten?
Beides dazu. Beides natürlich, ja, klar. Also wenn ich dann an eine Ladesäule komme und ich habe dann plötzlich, also beim Pkw, viele, die jetzt elektrisch und fahren, werden es auch kennen, da kommt man an eine Schnellladesäule und dann kostet er 75 Cent. Ja, dann sage ich so, boah, ja.
Ja, muss erstmal schlucken, ja.
Lade doch wieder daheim irgendwie. Mhm. Und das kann natürlich, das meine ich, das kann und auch wenn wir über Megawattladen reden, ja, eine gute Idee, aber wenn ich nachher beim Megawattladen irgendwie 70 Cent oder was auch immer für eine Kilowattstunde zahle, für eine Megawattstunde wäre cool, für eine Kilowattstunde wäre uncool, ja, weil dann macht es halt mein Business Case entsprechend schlechter.
Ja, stimmt, krass, nochmal hochskaliert, ne, auf LKW, also die Preisspannen, die du beim PKW hast, zwischen so einer Wallbox beim Lidl oder bei dir in der Hofeinfahrt und dem Supercharger an der Autobahnraststätte, das kriegst du ja nicht abgebildet als Spediteur. Ja.
Wobei ich, was ich spannend finde, ich meine, es gibt jetzt auch so Tarife wie, ich glaube, bei Aral beispielsweise, wo du dann also ohne dafür jetzt Werbung zu machen, aber faktisch mit einem Preis.
Grüße gehen raus an Achim Bote, der auch schon hier war.
Aber jetzt gehen wir her, da kostet, glaube ich, dann das Abo im Monat 10 Euro. Und das fühlt sich für mich alles sehr auf PKW an. Und als könntest du jetzt als Elektro-LKW-Fahrer da auch einen unfassbar guten Schnitt machen. Weil du zahlst 10 Euro für die Grundgebühr, hast dir aber dann einen Verbrauch, der ekelhaft viel höher ist, als das, was die sich gegenrechnen dafür.
Die Gefahr ist dann, dass wahrscheinlich bald so ein Balken dran ist, dass du mit dem LKW nicht mehr reinfahren kannst, um genau das zu vermeiden.
Möglich.
Jetzt in Verlängerungskabel investieren. Genau.
Nee, aber siehst du das, dass das kommen wird? Also werden wir da irgendwie auch einen Mischbetrieb haben? Wir kennen es von der Zapfsäule also an der Tankstelle. Da gibt es dann LKW-Zapfsäulen und PKW-Zapfsäulen. Aber gerade wenn du sagst, CCS reicht eigentlich für die meisten Anwendungsfälle. Ja. Ich glaube, bei euch ist der Megawatt-Charging-Stecker, Buchse, ja auch optional am Ende. Das heißt, ihr liefert das Ding nicht serienmäßig so aus. Das heißt, ihr geht nicht davon aus, dass es jeder immer machen wird. Nee. Im Umkehrschluss fährt der eine CCS-Säule. Aber braucht der dafür immer so ein separates Gate oder wird das irgendwann so ein Mischding sein, wo es immer auf jeden Fall... So geht, weil jeder mit Anhänger, die ganzen Kollegen aus den Niederlanden und so, mit Anhänger und so, kennen es ja spätestens, fahren auch viele E-Auto.
Ja, also zum einen jetzt ist das Megawatt-Charge-Thema, genau wie du sagst, wir bieten das optional an. Jetzt, da wir es jetzt noch nicht haben, die Standardisierung war ja jetzt erst abgeschlossen, das heißt, wir müssen das dann fertig entwickeln. Wir bieten aber schon die Vorrüstung an. Das heißt, der Kunde, der sich jetzt die Vorrüstung mitbestellt, der kann dann später das nachrüsten lassen. Beim Thema Mischbetrieb zu PKW, ich glaube auch, dass sich das entzerren muss und das ist vielleicht eins der großen Themen und eben auch eins, das wir jetzt kaum treiben können. Ja, wir machen zwar mit Mylan so ein bisschen was, aber eine LKW-Ladeinfrastruktur und Standort mit Ladesäulen muss anders aussehen. Ich brauche nämlich einfach, ich muss mit der Sattelzugmaschine gerade hinziehen können und vorne wieder wegfahren und können.
Geradeaus wieder durch.
Alles andere ist einfach, stört den Betrieb, dauert zu lange, kostet den Fahrer 10 Minuten rangieren, irgendwas. Oder ganz schlimm, wenn er absatteln muss. Also das ist ja das, was wir erleben. Wir waren jetzt auf der European Testing Tour am Nordkap und sind von dort bis Tarifa runtergefahren und haben unterwegs immer öffentlich geladen. Und da mussten die Kollegen halt oft absatteln. Also und da musst du erstmal einen Platz für einen Trailer dann finden, dann abstellen und dann zur Ladesäule und dann wieder zurückfahren und aufsatteln und so. Das macht im regulären Betrieb keiner.
Aber ist es wirklich ein Problem oder ist das so ein macht, will man das halt einfach nicht?
Absatteln, ob das ein Problem ist? Es ist schlicht ein Problem dahingehend, dass, also habe ich ja jetzt auch schon, als wir von Finnland heimgefahren sind oder so, oft genug erlebt, es kostet richtig Zeit.
Aber wie lange dauert das?
Jetzt wird wahrscheinlich eine erfahrene Trucker hier sagen, oh, mach ich geschwind in ein paar Minuten.
wie lange brauchst du denn nicht erfahrener Trucker, ist der keine 70 Milliarden Kilometer auf der Uhr hat?
Ich würde mal sagen, das sind wahrscheinlich 10 Minuten weg am Ende, ja, weil ich meine, du musst ums Fahrzeug laufen zweimal, du musst runterkurbeln, ein Stück vorfahren, abstecken und so, zweimal außen einsteigen, bis du das alles gemacht hast. Und auch vor allem das Thema, du musst ja erstmal einen Platz finden, wo du den Trailer hinstellen kannst. Das ist nicht so einfach, wenn du mit so einem riesen Sattelzug unterwegs bist und dann ist meistens da, wo die Pkw-Schnellladesäulen sind, da kannst du nicht einfach deinen Trailer hinstellen. Ja?
Das heißt,
du musst erstmal Industriegebiet finden und wenn du das alles zusammennimmst, dann hast du nachher mit Auf- und Absatteln und Ding finden und so, das ruckzuck eine halbe Stunde weg. Und eine halbe Stunde ist richtig viel. Eine halbe Stunde mit 80 km/h dahin bollern.
Ja, verstehe. Ja, ja okay, bei 10 Minuten dachte ich so, ja, okay. Ist es jetzt das, dann gibt dem Auto irgendwie nicht einen, oder dann bei CCS, dann lass den 400, mit 400 Kilowatt laden statt mit 350. Und das ist wieder irgendwie even, einigermaßen. Also gibt ihm ein bisschen mehr Ladeleistung an der CCS-Säule und dann ist es geschenkt. Aber ja, bei einer halben Stunde ist das ein Ding. Was auch noch so ein Thema ist, das hatte ich auch mit Tobi Wagner in dem Podcast besprochen, was ich spannend finde. Glaubst du, es braucht andere Regelungen auch für den ganzen Fahrbetrieb? Weil er hat zum Beispiel angeführt, wenn ich jetzt als LKW-Fahrer lade, komplett leer an die Ladesäule fahre, dann steht er ja da gut eine Stunde, vielleicht auch mehr an so einer CCS-Säule. Und dann ist aber vielleicht meine Fahreruhr schon, also meine Lenkzeit abgelaufen, weil ich gerade so da reingerutscht bin. Glaubst du, dass man da noch was machen muss oder auch könnte? Oder ist das alles so fix und fertig, dass das nicht geht?
Ja, also doch, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo man auch noch anpassen muss. Und zwar, also das eine ist natürlich, er sollte innerhalb der 4 Stunden dann oder 4,5 Stunden das Fahrzeug dann abgestellt haben. Und anfangen zu laden. Wenn er jetzt aber vollgeladen ist, innerhalb der Zeit, also zum Beispiel an einer teuren Megawatt-Ladesäule steht und gerade lädt und nach einer halben Stunde sagt das Ding, 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 ich bin voll und er muss wegfahren.
Das darf er aktuell
nicht,
oder?
Und dann unterbricht er aber seine Pause damit. Das ist halt schade, weil wenn er dann wirklich nur die paar Meter rüberzieht, dann sollte sowas möglich sein, dass er die paar Meter das Fahrzeug bewegen darf auf dem Rasthof, ohne dass da damit die komplette Pause futsch ist quasi und er dann nochmal ewig stehen muss. Ja. Das sind genauso Themen und ich glaube, da könnte man relativ easy ein paar Themen anpacken und anpassen. Ja.
Aber gibt es da darüber hinaus noch was, wo du sagst, was so am Ende Convenience-Hygiene-Faktoren ja sind, die jetzt mit einer einfachen Regel Änderung oder Anpassung das ganze Thema auch attraktiver machen, wo dann auch, weil ich stelle mir auch vor, dass der Spediteur ja schon Fahrermangel gibt, das ist ein Riesenthema in der Branche und einen guten Fahrer zu kriegen, der kann sich dann halt sagen, auf den Kram habe ich keinen Bock. Und dass das einfach da man schon rausholt und sagt, nee, das ist doch auch sinnvoll, die Politik, die alle haben ja Interesse daran, dass die Logistik sich auf das CO2-Freie zieht. Ja. Also was gibt es da noch so Punkte, bei denen du sagen wirst, das wäre noch cool, wenn man da was macht oder anpackt oder neu denkt?
Spontan, also ich meine, das eine ist natürlich das Thema Fahrer, was du sagst, man kann es immer für die Fahrer angenehmer machen und die sind dankbar. Also es gibt auch schon gute Beispiele natürlich dafür. Wir hatten ja dabei bei Hamburg unsere Weltpremiere gemacht und der Rasthof ist zum Beispiel, ja, wo du als Fahrer dich dann aufhalten kannst und schön aufgebaut mit Ladesäulen. Und dann gibt es aber halt auch andere Beispiele, wo ich schon erlebt habe, wo du sagst, okay, das ist jetzt echt harter Tobak, ja. Da beneidest du die Trucker nicht so richtig, ja, die jetzt hier womöglich eine Nacht zubringen müssen oder was auch immer, ja. Also das sind, ich glaube, das Hauptthema ist wirklich die Platzbereitstellung für ihr kennt alle die Trucks, die irgendwo an den Autobahnraststöfen stehen hängt hinten. Jetzt kann man natürlich dagegen halten. Ich glaube, der Tobi Wagner hat es sogar mal gesagt, wenn es recht weiß, der sagt, ich fahre halt auf den Autohof und ich habe nie ein Problem. Ja.
Genau, aber der sagt, das kostet halt echt Geld.
Aber das kostet dann echt Geld. Und da könnte man vielleicht was machen, ja, dass man sicherstellt, dass genügend Plätze zur Verfügung sind, vor allem genügend Plätze mit einer Ladesäule, wo ich abends einstecken kann und dann kann ich ins Bett gehen und dann kann ich, da habe ich es gemütlich warm und alles und mein Kühlgut bleibt hinten kühl, weil ich da eingesteckt habe und am nächsten Morgen kann ich weiterfahren und muss nicht während der Nacht womöglich dann wieder ja, wegfahren, umfahren, weil ich jetzt vollgeladen bin und ein anderer laden möchte oder, ja. Das sind genau, also das sind die Themen und ich glaube, da kann man noch richtig viel machen. Ne?
Das müssen wir wahrscheinlich auch mit einer Petition starten, weil wenn der Lastverkehr auf der Straße elektrisch wird, dann kann das ja auch die Schiene easy ersetzen. Und dass mehr Güter transportiert werden in Zukunft, das halte ich mal für sehr wahrscheinlich, wenn ich jetzt mein eigenes Bestellverhalten hinterfrage. Scheiße für den Einzelhandel, aber
ja, es ist,
so ist es doch am Ende.
Unumstößlich.
Ja. So ist es ja.
Alles klar. Dann
alright. Starten wir in die finale Runde.
Ja, genau. Am Ende eines jeden Move-Podcasts, und deswegen auch für dich zum Schluss, gibt es noch das kurze A-B-Spiel, wo du dich findest, für oder wieder das jeweilige. Das war sehr kompliziert formuliert.
Wirklich. A-B ist so einfach.
Mal gucken, ob ich es kapiere.
Also, es gibt zwei Antwortmöglichkeiten.
Mach du das, ja.
Entscheide dich für eine davon.
Alles klar.
Und überlege nicht lange.
Genau. Bist du mehr der Typ Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte?
A.
Ferrari oder Tesla?
B.
Du darfst ruhig Tesla sagen. Du musst nicht AB sagen.
Na gut. Ja, Tesla, weil elektrisch bin ich einfach überzeugt in der Zwischenzeit. Ich finde zwar klar, ein Ferrari oder auch ein Thema Verbrenner V8 oder so ist schon Gänsehaut, aber für mich ist das halt wie Dampflok. Eine alte Dampflok ist auch geil, aber halt fährt man nicht mehr Dampflok. Und genauso finde ich da auch, ja, elektrisch ist der Antrieb da.
Weil Gerd nicht da ist, muss ich diese Frage einwerfen, während wir da dabei sind. Was fährst du für ein Auto?
EQE.
Würde ich auch nehmen. Hallo Mercedes.
Kommen wir jetzt zurück zum Thema. Apple oder Google?
Eigentlich Google immer. Weil ich so ein bisschen, wenn irgendwas einen zu großen Hype hat, bin ich immer so ein bisschen vorsichtig.
Du machst Elektromobilität.
Und sagst hier Tesla.
Genau. Und muss aber sagen, seit wir dann von der Firma die Apple iPhones bekommen haben, das ist einfach, das funktioniert alles, ja. Das ist schon richtig gut. Und dann das Samsung-Handy im Vergleich mit Google ist.
Oder jedes andere Android-Gerät.
Oder jedes andere, genau.
Jetzt geht die Diskussion los.
Nein, die starten wir jetzt nicht. Aber ich bin bei dir. Ja.
Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
Bauernhaus auf dem Land, definitiv, ja.
Okay. Auto oder Fahrrad?
Fahrrad. Ich bin begeisterter Radfahrer.
Wie viele Räder hast du?
Ich habe 10 Fahrräder zu Hause.
Für einen Hintern, ich finde es gut.
Und kommt viel zu selten zum Radfahren in der Zwischenzeit leider, ja. Weil ich dann doch auch manchmal einfach zu faul bin. Aber,
ach so, okay.
Ja. Nee, aber trotzdem, ich fahre begeistert. Also am Wochenende einfach immer wieder aufs Rad hocken und ein bisschen ballern macht am meisten Spaß. Und da übrigens nicht elektrisch, ja.
Okay. Bist du so ein E-Bike-Verweigerer?
Verweigerer, genau, ja. Also ich bin kein Hasser, ich habe nichts gegen E-Biker. Ich
also du hast nichts damit, wenn du einen Berg hochfährst und irgendwer macht so...
Nein, überhaupt nicht. Also ich versuche mich manchmal dran zu hängen. Ja? Und
die Challenge.
Ein klasse Erlebnis hatte ich mal. Und zwar, da bin ich durchs Eichtal nach Hause gefahren von der Arbeit. Und da ist vor mir einer rausgefahren oder beziehungsweise hat mich überholt mit so einem E-Pedelec mit 45. Ich glaube, der war noch getuned. Also bei mir hat es immer 50 auf dem Tacho gezeigt. Und der saß aufrecht drauf, hat so einen langen Leder oder so einen langen Mantel angehabt, ist mit 50 dahin geballert. Und ich bin mit dem Rennrad, habe mich in seinem Windschatten. Und dann sind wir komplett 5 Kilometer hingeballert, so schnell war ich noch nie zu Hause. Ja, das war richtig gut.
Okay.
Das Bild hätte ich gern gesehen.
Ich habe das auch schon mal mit dem Mantel und dann dahinter noch in dem. Schön. Wenn du dann doch mal ausnahmsweise Auto fahren würdest, vorne oder hinten?
Immer vorne.
Im EQE ist hinten noch nicht so viel Platz.
Oh. Ja, stimmt.
Wir sind damit nach Cassis runtergefahren.
Ja, ich weiß.
Das war in einer, im wahrsten Sinne des Wortes, Nacht- und Nebel-Aktion. Aber egal. Also vorne. Bist du ein guter Fahrer?
Müssen jetzt andere sagen, ich sage natürlich ja, aber...
Wenn wir deine Familie fragen würden?
Meine Freundin wird sagen, dass ich immer zu schnell fahre.
Das schneiden wir nicht raus.
Doch, bitte.
In Sachen Datenschutz und AGBs, bist du mehr der Typ Aluhut oder Accept All?
Accept All dann eher, weil Aluhut, dann friert es mich ein bisschen.
Okay.
Aber Accept All, ja, nee, da friert es mich auch ein bisschen. Ich bin...
Die Frage ist fies, ja.
Ja, ja, also... Ich habe zum Beispiel einen Kollegen in China besucht und habe festgestellt, was man dort alles mit Handy schon macht und bezahlt und tut und so. Und da habe ich ein bisschen gedacht, boah, ich fühle mich da auch nicht so wohl. Also ich glaube, ganz so freigiebig würde ich da nicht umgehen mit meinen Daten. Mhm. Ja, also so ein Mittelweg. Ja.
Okay, und die Frage nach dem Wunsch-Adrenalin-Pegel. Bist du mehr der Typ Motorradfahrer oder Fliegenfischen?
Ich habe Motorrad, ja.
Was fährst du?
Eine MV Agusta.
Und was?
1900 brutale.
Also geil, Adrenalin okay. Hoch.
Geil.
Wie
oft fährt die?
Das will ich gerade sagen, ja. Ich fahre, also im letzten Jahr bin ich einmal gefahren zum TÜV und wieder zurück. Okay. Leider. Weil dann eben das Fahrrad noch reinkommt, ja, wenn gutes Motorradwetter ist, ist auch Fahrradwetter und einfach nur mit dem Motorrad so in der Gegend rumfahren, das mache ich nicht. Also wenn, dann weil ich halt wohin muss.
Okay.
Und wenn ich so mit dem Fahrrad fahren kann, mache ich mit dem Fahrrad und ja.
Mhm, verstehe. Aber der Brutale ist schön.
Das macht ein schönes Spaß. Motorrad. Ja.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Star Wars oder Star Trek?
Weder noch, da bin ich gar nicht.
So, kurz, Kollege Peter Smolle von der Pressestelle von Mercedes. Peter, du hast einen Auftrag. Steak oder Falafel?
Falafel, ich bin Vegetarier.
Oh, okay. Guter Mann, haben wir auch selten.
Ja. Tatsächlich, ja. Nachteule oder Lerche?
Absolut Nachteule, total. Ja. Okay. Also ich kann nachts bis um 3 arbeiten, aber ich bin nicht der Frühaufsteher. Und vor allem
in so einem Konzern dann?
Genau, und ich muss, also deshalb, ich habe mir das Frühaufstehen eher angewöhnt, aber immer wenn ich dann mal Urlaub habe oder so, dann rutscht das von alleine nach.
Man kann das auch nicht lernen. Nein, in dem Umfeld. Das geht.
Ich glaube nicht.
Ich bin da gedanklich auch sehr bei dir. Ja. Alles klar. Aber das war's auch schon, Tim.
Cool. Vielen Dank.
Danke euch da draußen natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ansonsten lasst uns gerne euer Feedback da. Schreibt natürlich fleißig in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen, teilen nicht vergessen.
Liken, weitererzählen.
Und wenn ihr eine Frage habt, schreibt die gerne an podcast@move-magazin.de, weil Tillmann. Wie bei allen Gästen werden wir auch die, die es besprechen, abnötigen. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen wir die einfach durchleiten, richtig? Und du beantwortest sie. Sehr gut. Also schreibt uns podcast@magazin.de, kommentieren und Co. Kriegt ihr hin, genauso wie ihr es hinkriegt, nächste Woche wieder einzuschalten. Seid dabei. Deswegen vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Tillmann.
Danke, Luca.
Vielen Dank euch.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.